Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht verstärkt. Bin ich verstärkt? Bin ich verstärkt? Wunderbar. Ich hoffe, wir kommen heute lufttechnisch durch. Die Notfallnummer vom Roten Kreuz ist eingespeichert, falls plötzlich etwas passieren sollte. Wenn Sie nach vorne kommen wollen, da haben Sie die Chance, in der Nähe der Fenster noch frischere Luft zu ergattern, sagen wir so. Wir werden versuchen, die Fenster offen zu halten, wenn gelegentlich Fahrzeuge durchfahren. Bitte das uns nachzusehen. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind. Die Fußball-WM ist zu Ende und man hat wieder Zeit, sich wichtigeren Themen zu widmen, zum Beispiel der Krise der Ökonomie. Herr Dr. Schulmeister, herzlich willkommen in unserem Kreis. Sie sind ja zum Großteil schon einmal im Kepler Salon gewesen, kennen die Gepflogenheiten. Ich möchte Sie nur kurz darauf hinweisen, dass Sie Getränke bekommen, falls Sie das noch nicht gesehen haben an Tagen wie heute, sehr gut. Bitte einfach sich jederzeit auch etwas zu holen, vor allem bevor einem schlecht wird möglicherweise. Ja, wir werden jetzt mit Dr. Schulmeister eine gute halbe Stunde eine Einführung zu seinem Thema hören und anschließend gibt es wieder Debatte. Ich habe beim Herfahren das Abendjournal im Radio gehört. Der österreichische Finanzminister sagte zum Thema Finanzkrise, es sind große Wolken über das Land gezogen, über Europa und die Welt. Die haben sich mit Blitzen und Donnern etwas entladen, aber sie sind noch nicht abgezogen. Und da dachte ich, im Bild ist er gar nicht so unähnlich dem, was Sie sagen, Herr Dr. Schulmeister, nämlich, dass die Krise noch nicht zu Ende ist. Die Frage ist nur, ob die Diagnose und möglicherweise die Therapie eine ähnliche ist, ob Sie sich tatsächlich mit unserem Finanzminister da eines Sinnes wissen, aber das werden wir dann hören. Dr. Stefan Schulmeister ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, er gilt als kritischer Ökonom, als einer, der sich seit vielen Jahren schon zum Thema Neoliberalismus und auch zum Thema Entwicklung unserer ökonomischen Wissenschaft zu Wort meldet. Wir haben ihn heute eingeladen zum Thema das Ende der Marktgläubigkeit oder wie Wirtschaftswissenschaften sich neu orientieren müssen. Die Frage ist an der gegenwärtigen Finanzkrise und in der Folge der Wirtschaftskrise auch die ökonomische Wissenschaft beteiligt. Gibt es auch hier falsche Prämissen, falsche Voraussetzungen, falsche Annahmen, falsche Hypothesen oder vielleicht sogar eine falsche Gläubigkeit, die an dieser Situation, an dieser Entwicklung beteiligt ist. Darüber hören wir Sie gerne und wir sind gespannt, was Sie uns zu Beginn dazu sagen.
Herzlichen Dank und ich bin ganz beeindruckt, freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind, trotz dieser Temperaturen. Das legt für mich die Latte relativ hoch. Ich habe da nur so ein paar Zettelchen. Und steige ein mit dem Bild des Herrn Finanzministers von den Wolken, die sich noch nicht gänzlich verzogen haben. Die Hauptwolke aus meiner Sicht hat irgendjemand einmal genannt, der neoliberale Smog in den Köpfen der Ökonomen. Und dieser Smog hat sich noch lange nicht aus den Köpfen sozusagen wegbewegt, ist noch lange nicht entwichen. Und wenn Sie mich fragten, haben die Ökonomen was mit der Krise zu tun, dann würde ich sagen, so sehr ich es prinzipiell ablehne, Sündenböcke namhaft zu machen, weil das für mich eine Krise eines Systems ist, einer Spielanordnung, wie Marktwirtschaft sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Aber wenn man dennoch versucht, sozusagen innerhalb dieses Gesamtsystems eine Personengruppe namhaft zu machen, die aus meiner Sicht den größten Anteil hat im Aufbau der Krise, dann sind es in der Tat die Wirtschaftswissenschaftler. Der Grund ist relativ einfach. Politiker sind in der unglaublich komplexen Welt natürlich auf den Rat ihrer Experten angewiesen. Ich könnte das am ganz konkreten Beispiel der Finanztransaktionssteuer verdeutlichen. Ein einfacher Vorschlag, den unter anderem auch ich sehr stark befürwortet habe. Und wenn Sie in den letzten 1,5 Jahren das verfolgt hätten, würden Sie sehen, wie wankelmütig hier die Politik ist. Einmal hat Frau Merkel gesagt, sie ist ganz dafür, das war im Bundestagswahlkampf. Dann ist sie wieder abgerückt, dann hat der Obama einen anderen Vorschlag gemacht, der gegen die Finanztransaktionssteuer gerichtet war, diese Bankenabgabe. Daraufhin hat die Merkel das wieder zurückgezogen. Und jetzt ist der Stand der Dinge, dass die Politik wieder eher dafür ist, zumindest Frau Merkel, Herr Sarkozy, nicht hingegen die Regierung in Großbritannien und in den USA. Und gleichzeitig habe ich versucht, für diese Finanztransaktionssteuer zu werben bei den Experten. Experten sind jetzt jene Ökonomen, die sitzen in der Europäischen Kommission, in der Europäischen Zentralbank, bei der OECD oder beim Internationalen Währungsfonds. Alle diese 4 Institutionen habe ich besucht, habe das Konzept vorgestellt und wie ich es auch erwartet habe, der Widerstand, geradezu ein wütender, kommt von den Ökonomen, von den Finanzmarkttheoretikern.
Sind das, kurze Frage dazwischen, angestellte Ökonomen dieser Institutionen oder sind das beratende Wissenschaftler, die sonst in der freien Wissenschaft tätig sind?
Nein, das sind die Beamten, das sind die Spitzenbeamten bei der Europäischen Kommission oder beim Währungsfonds sind es nicht Beamte, aber halt Angestellte des Internationalen Währungsfonds, der sogenannte Staff, wie man das auf Englisch sagt, das ist sozusagen das Personal, ja? Das akademisch geschulte Personal und alle diese Leute sind hochqualifiziert und hochintelligent. Ja? Man kriegt nicht leicht beim Internationalen Währungsfonds einen Job. Und um jetzt das ein bisschen aufzulockern, als ich zum Beispiel bei der Europäischen Kommission war, ja, da war ich ganz überrascht, denn der Vorsitzende, ein Deutscher, hat mir gleich gesagt, das war natürlich auf Englisch, fasten Sie Belt, schnallen Sie sich an, das wird jetzt wüt. Und ich habe das nicht erwartet, weil normalerweise bei diesen internationalen Organisationen geht es eher sehr diplomatisch zu, dort gar nicht. Das hat mir eh gefallen. Es wurde 3 Stunden ohne Pause gefetzt, wirklich gefetzt. Mein Englisch ist mir langsam ausgegangen, aber die waren so erbost, weil die Vorstellung, dass die freiesten Märkte, und die Finanzmärkte sind sozusagen jene Märkte, die dem idealen Markt der Wirtschaftstheorie relativ nahe kommen. Sehr geringe Transaktionskosten, im Prinzip sozusagen keine Barrieren. Sie alle können, wann sie wollen, also mit DAX Futures oder anderem handeln. Wenn jetzt die Märkte, die dem optimalen Markt der Wirtschaftstheorie, und das war natürlich meine provokante These, im Grunde systematisch irren. Systematisch irren heißt, sie produzieren systematisch falsche Preise. Ich nenne das auch gern die manisch-depressiven Schwankungen spekulativer Preise. Also wenn Sie Aktienkurse beobachten oder Wechselkurse oder den Rohölpreis oder Rohstoffpreis im Allgemeinen, dann werden Sie immer wieder dieses Phänomen bemerken, das für jeden Praktiker ganz normal ist, Bullishness and Bearishness wird das genannt, also sozusagen es gibt Phasen, wo die Preise nach oben schießen, über mehrere Jahre, Aktienbooms zum Beispiel, und dann geht es sozusagen, saust es hinunter. Und ich nenne das deshalb manisch-depressiv, weil mit diesem Begriff sozusagen die emotionelle Komponente gleich mit ins Spiel gebracht wird. Und die emotionelle Komponente spielt meiner Ansicht nach dann, wenn es ums Geld geht, eine ganz erhebliche Rolle, was ja Künstler und Dichter, Molière, der Geizige, immer schon gewusst haben, dass sozusagen Geldgier in Erregungszustände versetzt und wenn sie auf der Börse sozusagen Feldforschung betreiben und solange die Börse noch quasi organisiert war, so dass die Händler geschrien haben miteinander, das ist jetzt in gewisser Weise leider vorbei, weil jetzt ist alles elektronisch. Aber vor 20 Jahren war ich in New York an der Börse, wo Rohöl gehandelt wird und da durfte ich also 2 Tage lang einfach sozusagen Feldforschung machen. Wenn man so will, so wie der Konrad Lorenz die Graugänse beobachtet, beobachte ich jetzt also diese Trader, die in unglaublichen Wellen, also wirklich in Abfolgen von Minuten, ja, das ist so relativ ruhig, am sogenannten Trading Pit, das sind so 40, 50 Leute, die um so einen Korb herum sich versammelt haben, weil drinnen war der, der dann diese Orders auffangen muss. Das wurde noch mit Zettelchen hineingeschmissen, wie gesagt, vor 20 Jahren. Und gut, aber ich muss ja aufpassen, weil diese Geschichten faszinieren mich immer wieder, aber sie führen direkt zum Problem. Das nämlich zum Beispiel Emotionen und ihre Vernetzung durch soziale Prozesse ganz zentral sind, um zu verstehen, wie sich sogenannte Bullen- und Bärenmärkte entwickeln. So. Und die herrschende Wirtschaftstheorie geht aber genau davon aus, dass das alles nicht existiert. Jeder ist ein Individuum, das unabhängig von den anderen, daher gibt es innerhalb der reinen Theorie natürlich keine Herdeneffekte, seinen Nutzen maximiert, und zwar rein rational. Ja? Und dem stelle ich dann eben gegenüber diese quasi Feldforschungsergebnisse und, was sicher auch ein Ärgernis ist, dann die statistischen Untersuchungen, dass eben sozusagen die Preisbewegungen auch auf die ganz kurze Frist, das ist einmal 10-Sekunden-Daten, wo sie alle 10-Sekunden-Daten eine Preisbewegung haben, weil mittlerweile haben ja die Computer das alles erfasst. Und dann können sie das analysieren und zeigen, hoppla, sozusagen diese Preiskurven, um es einfach auszudrücken, entsprechen nicht dem, was laut ökonomischer Theorie eigentlich sein sollte. Und warum nicht? Weil es immer dieses trendartige Verhalten von solchen Preisen gibt, diese Art von Trägheitsprinzipien. Wenn ein Kurs einmal steigt, auch auf Basis von meinetwegen Minutendaten, gibt es eine gewisse Tendenz, dass sich eine Persistenz, nennt man das sozusagen, eine schubartige Entwicklung, und die wird wiederum von verschiedenen Arten von Spekulationssystemen ausgenutzt. So, jetzt muss ich aber aufpassen, weil das ist irgendwie mein Leib- und Magenthema, mit dem ich mir auch mein Geld verdiene am Institut, und da ist die Versuchung immer groß, zu lange zu sprechen. Aber es hat insofern unmittelbar mit dem Thema zu tun, weil die Vorstellung, dass die freiesten Märkte systematisch falsche Preise erzeugen und das Phänomen dieser Bullenmärkte und Bärenmärkte ist ein Indikator dafür. Diese Vorstellung erzeugt bei Vertretern der herrschenden Wissenschaft eine so große, man kann sagen, kognitive Dissonanz, so ein Gefühl des Unangenehmen, ja. Warum? Weil man im Grunde dann die gesamte oder 95% der Arbeit von hunderttausenden Wirtschaftswissenschaftlern auf der Welt in den letzten 35 Jahren entsorgen müsste. Nicht? Weil die Grundannahme, dass es geht ja dann nicht um einzelne Abweichungen. Ja? Also das wird ja akzeptiert von der herrschenden Theorie, dass es irgendwelche irrationale einzelne Phänomene gibt, irgendwelche Anomalien nennt man das, aber ich gehe ja viel weiter. Ich sage, das sogenannte Anomale ist das Normale. Also sozusagen das, was ein Trader als selbstverständlich empfindet jetzt, der ist Bullishness and Bearishness. Das kennzeichnet den Markt. Und die Menschen versuchen ja natürlich rational sozusagen zu lernen und Profit zu machen. Und diese Spekulationssysteme, die da verwendet werden und computergesteuert sind, die verwenden genau diese Eigenschaft spekulativer Preise, dass sie so schubartig sich entwickeln. Also da gibt es also computergesteuerte Systeme, die produzieren auch Verkauf- und Verkaufssignale und nützen diese Nicht-Normalität.
Können wir es auf den Punkt bringen?
Ja, aber jetzt höre ich
auf. Nur damit ich es verstehe. Was ist jetzt diese, wo Sie gesagt haben, diese falsche Grundannahme? Was ist das in einem Satz?
Ja, letztlich deswegen nenne ich es auch marktreligiöse Vorstellung, dezentrale, also völlig isolierte Entscheidungen einzelner Akteure führen in ihrer Interaktion zum allgemeinen ökonomisch Besten. Das ist die Vorstellung der unsichtbaren Hand der Marktkräfte. Und warum nenne ich das ein bisschen religiös? Weil die Vorstellung, da gibt es eine unsichtbare Hand, mich schon immer erinnert hat an die Vorstellung einer Art säkularisierten göttlichen Vorsehung. Ja? Also früher hat man noch wirklich geglaubt an den lieben Gott, der ja auch unsichtbar ist. Und in der säkularisiert ökonomischen Form ist es sozusagen die unsichtbare Hand der Marktkräfte, die alles zum Besten lenkt. Soll nur jeder seinem Egoismus frönen, ob er will oder nicht, er ist ein guter Mensch sozusagen, weil die Verfolgung der Egoismen der Einzelnen über den Marktmechanismus die optimalen ökonomischen Lösungen zu Wege bringt. Und das ist letztlich die Grundvorstellung natürlich des Neoliberalismus im Gegensatz zum klassischen Liberalismus, weil der klassische Liberalismus eines Adam Smith sehr wohl, der hat ja das erfunden, diese Vorstellung von der unsichtbaren Hand, nur der hat gleichzeitig konzidiert, es gibt ganz wichtige Probleme in der Gesellschaft, die nicht gelöst werden dadurch. Gerechtigkeit, sich um andere kümmern, letztlich Nächstenliebe, der nennt das Resonanz, Mitleid. Ich meine, der ist viel, wirklich wunderbarer Mensch gewesen, der Adam Smith. Ja? Und die Neoliberalen haben das vollkommen reduziert und haben dann gesagt, all diese sozusagen jenseits der Marktkräfte lösbaren Probleme, die können sozusagen völlig ausgeklammert aus der Ökonomie. Daher keine politische Ökonomie mehr, sondern eine reine Marktökonomie, die das Prinzip der unsichtbaren Hand, also das Prinzip, wenn alle nur dem Egoismus folgen auf Märkten durch Konkurrenz, dann werden solche Preise gebildet, die zu der optimalen Versorgung der Bevölkerung beitragen.
Wie bildet diese Wissenschaft diese Logik ab? In Mathematik oder wie wird das?
Natürlich auch in Mathematik, abgebildet? Ja. Also sogar nur überwiegend in Mathematik mittlerweile. Aber der Grundgedanke, und ich möchte ja, ich empfinde mich ja persönlich durchaus als Marktwirtschaftler. Ja? Nur ist der Markt für mich ein Instrument, um gewisse Probleme zu lösen und daher können manche Märkte funktionieren und manche nicht. Also Markt ist für mich ein Mittel zum Zweck. Während für einen Neoliberalen ist ein Markt wie eine Kirche sozusagen. Ja? Das ist ein Heiligtum. Ja? Und um den Unterschied zu verdeutlichen, nehmen Sie das Beispiel von Adam Smith. Ja? Also die Nachfrage nach Brot steigt. Was passiert am Markt für Brot? Der Preis steigt. Was macht der Bäcker, weil der Preis steigt? Er backt mehr Brot. Daher wird die Versorgung der Bevölkerung besser, weil jetzt ist mehr Brot im Regal. Der Preis wird wieder sinken, weil das Angebot an Brot sich erhöht hat. Also habe ich nichts dagegen. Ja? Und ein Vergleich also der westlichen Ökonomie mit den Planwirtschaften, muss man ja schon eindeutig sagen, zeigt eine starke Überlegenheit dieser dezentralen Formen der Steuerung ökonomischer Prozesse. Jetzt übertragen Sie das ganz einfache Modell auf den Aktienmarkt oder generell auf sogenannte Vermögensmärkte. Das sind Märkte, wo Sie Güter handeln, die kurzfristig nicht vermehrbar sind. Und da kriegen Sie eine völlig andere Reaktion. Wann die Nachfrage nach Aktien steigt, dann kann nicht wie beim Brot, was ein produziertes Gut ist, am nächsten Tag das Angebot an Aktien steigen, weil das Angebot an Vermögenswerten fix ist. Was macht daher der Aktienpreis? Er beginnt sehr kräftig zu steigen. Was machen die Analysten bei der Bank? Die sagen ihnen dann, nicht in jedem Fall, ich vereinfache jetzt, eine Kaufempfehlung geben wir ab, weil das ist jetzt schon so stark gestiegen. Aufgrund der Kaufempfehlung kaufen weitere, dann gibt es diese computergesteuerten Systeme, die kaufen auch, weil der Preis schon so gestiegen ist. Und sozusagen es entwickelt sich so ein Trend weg von einem möglichen Gleichgewicht. Also das ist jetzt ganz handfest erklärt, warum ein im Prinzip interessanter und meiner Ansicht nach von mir akzeptierter Gedanke, dass der Preismechanismus in einem Markt, wo sozusagen, wo es um Stromgröße geht, also um Güter, die relativ kurzfristig erhöht werden, also wo das Angebot erhöht werden kann, denken Sie eben an den Brotmarkt, warum diese Märkte viel weniger verrückte Preisschwankungen haben als generell die Märkte, wo nicht vermehrbare Güter gehandelt werden. Sie können das auf Kunstwerke übertragen, auf Immobilien übertragen, auf Aktien übertragen, auf Devisen übertragen, auf Rohöl übertragen. In all diesen Fällen sehen Sie dieses Ausmaß an sozusagen extrem starken Schwankungen. Ja? So. Und
Das jetzt aber zu, gleichzeitig, und das ist jetzt der Clou, sind aber diese Märkte, wo Vermögenstitel gehandelt werden, also die Finanzmärkte, jetzt finanzielle Vermögenstitel, sage ich mal, jene Märkte, das habe ich schon gesagt, die ihrer Organisation nach eigentlich dem optimalen Markt der Wirtschaftstheorie so nahe kommen. Weil eben, also jetzt einmal die Transaktionskosten sind mittlerweile nahezu vernachlässigbar für den weitaus größten Teil der Dinge. Und jetzt entsteht das Problem für die Wissenschaft. Wenn der optimale Markt genau der ist, der überhaupt nicht funktioniert, dann müssen wir grundlegend neu nachdenken. Dann müssen wir wirklich die Fundamente der Markttheorie in Frage stellen. Wie es auch der Herr Keynes gemacht hat, gegen das Laissez-faire, also gegen diese Vorstellung, nicht, dass der freie Markt immer das allgemeine Beste erzeugt, ja angekämpft hat, nur würde ich sagen, sind also viele der originellsten Gedanken von Keynes, 30er Jahre, nicht wirklich theoretisch dann fundiert und ausgeführt worden, weil er keine Zeit mehr gehabt hat, weil er dann sozusagen nützliche Vorschläge machen wollte, wie man die Welt verbessert. Er war sehr ein pragmatisch denkender Mensch, also Weltwährungssystem und so weiter. Gut. Jetzt aber dieses ganze Problem ganz kurz, weil jetzt die Zeit schon vorangeschritten ist, angewendet auf die Entwicklung dieser konkreten Krise. Erinnern wir uns an den Oktober 2008. Eben war die Lehman Bank zusammengekracht. Es wären dann auch zusammengekracht der größte Versicherungskonzern, die Hypothekenfinanzierer. Panik bricht aus. Panik, Furcht und Reue. Totale Reue von Seiten der politischen Eliten. Versprechungen, wir machen alles anders. Die Boni der Banker werden gestrichen. Alle Märkte, ich habe das neulich nachgelesen, die Protokolle vom G20-Gipfel vom 1. April, übrigens nicht schlecht, 1. April 2009. Also da wird ja also wirklich alles versprochen. Ja? Und 3-4 Monate später nahezu beginnt der Prozess des Vergessens. Und schon ein Jahr später macht man alles weiter wie vorher. Wenn Sie die jetzige Situation betrachten, dann ist weltweit überhaupt keine effiziente, überhaupt keine Regulation der Finanzmärkte gelungen. Alle ziehen an verschiedenen Strängen, die eine im Finanztransaktionssteuer, Bankenabgabe und so weiter. Und am ehesten hat man was gemacht gegen die in manchen Ländern, Großbritannien zum Beispiel, aber auch USA, gegen die Boni der Banker. Und das zeigt, wie wenig man von der Krise versteht. Weil das bedeutet ja, dass man letztlich glaubt, die Krise ist dem charakterlichen Defekten einzelner Menschen, der Spitzenbanker, zuzuschreiben. Ja, man psychologisiert die Krise, das ist grotesk. Ja. Banker sind immer gierig, so wie andere auch gierig sind. Gierig ist in Wirklichkeit immer was Positives. Es ist nur das Wort Gier schlecht. Aber an sich, Profitstreben ist ja sozusagen die Kernenergie im Kapitalismus und das wird ja auch akzeptiert. Aber jetzt schlug das in dieser psychologisierenden Krise um die Gier der Banker. Also man nimmt ihnen die Boni weg oder sie müssen sie jetzt versteuern in England. Und das war es aber schon. Und das ist aber jetzt der Stoff, aus dem die Vertiefung der Krise sein wird. Ja? Denn auf das erste Panik, Furcht und Reue folgte, wir machen weiter wie vorher. Und das ist ganz natürlich, weil, wie soll ich sagen, das ist wie beim Sigmund Freud. Nicht? Es gibt so, wie nennt man das, also Abwehrmechanismen. Das, nicht? Beim Freud ist Verdrängung und Verleugnung noch härter. Also die völlige Verleugnung von Realitäten ist ein ganz wichtiger Abwehrmechanismus, damit einer mit einem Konflikt umgehen kann. Ja? Und meiner Ansicht nach ist das den Eliten natürlich passiert. Sozusagen nach der ersten Reihephase, das war so ein Schock, ja, hat man sich emsig bemüht, tun wir so, es war nichts, sagt man auf Wienerisch, ja. Und das wurde gefördert, wodurch? Dass die Aktienkurse wieder gestiegen sind. Die sind ja um 70% gestiegen innerhalb von 6-7 Monaten. Stärker als je zuvor. Also hat man gesagt, gut, es geht eh schon wieder alles weiter. Und da bin ich schon ein bisschen stolz, weil das mit meinen 5 Akten der Krise habe ich schon damals geschrieben. Ich habe gesagt, es kommt, ich bin sehr katholisch erzogen worden. Es ist der Akt 3, der heißt Heulen und Zähneknirschen. Mir hat das immer gefallen im Evangelium. Es wird Heulen und Zähneknirschen herrschen. Das kommt demnächst, meiner Meinung nach. Ne? Weil diese...
Da sind wir bei Stufe 3 dann.
Das ist Stufe 3. Von 5, das ist natürlich, das kann kein Mensch wissen.
Heulen und Zähne knirschen und dann?
Dann kommt, je nachdem, da gibt es eine Verzweigung in Europa, more of the same. Da sind wir jetzt gerade dabei. Also im Grunde, die Therapien, die jetzt in Europa verordnet werden, sind völlig ident wie die vor der Krise. Also nur noch Ärger. Alle müssen sparen. Alle 27 EU-Länder muss der Staat die Ausgaben senken. Und wo? Im Sozialbereich. Also die Hartz-IV-Empfänger kriegen jetzt keine Zuschüsse mehr zu ihren Renten in Deutschland. Und warten wir noch, was in Österreich kommt. Ich habe gerüchteweise schon gehört, dass also die Idee ist, die Pflegestufe 1 zum Beispiel zu streichen. Das würde nämlich viel bringen, wenn der Pflegestufe 1, sonst, ich meine, böses Gerücht, mal sehen, nicht? Aber deswegen tun die ja nichts rauslassen.
Stufe 5?
Lernen. Irgendwann kommt das Lernen schon. Sozusagen, das ist diese Definition von Denken, die ich sehr gerne habe von Brecht, weil es so einfach ist, sage ich immer wieder. Denken ist, was auf Schwierigkeiten folgt und dem Handeln vorangeht. Das ist Denken. Ja. Schwierigkeiten, und die Schwierigkeiten sind noch nicht groß genug, dass diese Eliten zum Nachdenken anfangen, was ein Riesenproblem ist. Mhm. Weil wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, dann denke ich nach. Aber sozusagen in einer Krise steht ja anderen das Wasser bis zum Hals als denen, die nachdenken sollten. Mhm. Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass ich mich bei deutschen Ökonomen in den letzten 3 Jahren nicht sehr beliebt gemacht habe, weil ich war da bei der Gemeinschaft. Aber das ist ein Grundproblem der Wirtschaftswissenschaftler. Dass die Wirtschaftswissenschaftler, ja persönlich, ist jetzt brutal, weil ich das so sage, aber sie sind nicht betroffen von der Fehlerhaftigkeit ihrer Ratschläge.
Aber Herr Dr. Schulmeister, jetzt muss ich ein bisschen, ich bin ja nur eine naive Journalistin, gell? Ich habe auch keine Ahnung von dem, wie das alles funktioniert. Kann man sich das jetzt so vorstellen? Also diese Wirtschaftskrise, Bankenzusammenbruch und so weiter trifft auch die Politik unvorbereitet, keine Vorwarnung, plötzlich geht das los. Was machen dann die Finanzminister und Rinnen, die Bundeskanzlerin und Rinnen? Bundeskanzler und Rinnen, jetzt wird das Gendern schwierig, die gehen dann zu ihren Ökonomen an den Unis oder in ihren Institutionen und sagen, jetzt haben wir ein Problem, sagt uns, was ist zu tun. Und sie sagen, quer durch Europa und die USA sagen alle das Gleiche. Alle haben die gleichen Ratschläge für die Politik und daher geht sozusagen falsch weiter. Interpretiert das jetzt richtig?
Etwas auf die Spitze gebracht, aber wenn Sie Deutschland als konkretes Land ansehen, wo es aber auch am extremsten ist, weil aus bestimmten Gründen, die wir jetzt nicht diskutieren können, ist sozusagen der Berufsstand des Wirtschaftswissenschaftlers in Deutschland wirklich zu 90-95%, würde ich sagen, mehr oder weniger gleichgeschaltet. Das heißt, es gibt an deutschen Universitäten keine Liberalität, in dem, wie es selbstverständlich in Amerika gibt, dass es Vertreter anderer Schulen auch auf prominente Lehrstühle schaffen.
Und können wir das jetzt nur so ganz festmachen, wie heißt die Schule jetzt konkret? Und gibt es da ein paar so prominente Wirtschaftswissenschaftler, die man auch damit verbinden kann, damit das nicht so anonym bleibt jetzt, diese Geschichte?
Ja, weiß ich, Hans-Werner Sinn in Deutschland oder der Herr Zimmermann, Ihnen wird die Namen nicht viel sagen, das sind halt Namen deutscher Professoren, der Sinn ist oft in den Medien, also der ist aber auch eher ein bisschen, also das würde jetzt zu weit führen, weil ich auf das noch im Detail eingehe, aber
wie heißt die Schule? Also
Neoliberalismus, Neoklassik.
Nennen Sie sich selbst neoliberal?
Nein, die würden Sie, das Neoklassik, Markt, Ordoliberalismus nennen sie manche in Deutschland. Es gibt da schon Unterschiede. Ich habe jetzt sehr holzschnittsartig, muss ich natürlich das zusammenfassen. Was ich mir denke, ist, es gibt sozusagen eine Art Grundglaubensbekenntnis der überwältigenden Mehrheit der deutschen Wirtschaftswissenschaftler, sei es auf der Universität, sei es in den empirischen Forschungsinstituten. Und Sie sagen, ein Glaubenssatz lautet, zum Beispiel, zumindest mittel- und langfristig wird die Produktion und die Beschäftigung in einer Volkswirtschaft durch die Angebotsfaktoren bestimmt. Was heißt das konkret? Ich habe so und so viele Menschen im arbeitsfähigen Alter, ich habe so und so viel Kapital, Realkapital, und ich mache irgendwelche Annahmen über den technischen Fortschritt. Und diese sogenannte Produktionsfunktion, also was die Kapazität, die Möglichkeiten einer Volkswirtschaft sind, von der Angebotsseite, das bestimmt, was auch wirklich produziert wird. Das heißt, es kann nicht längerfristig unfreiwillige Arbeitslosigkeit geben. Alle Arbeitslosigkeit ist mittelfristig freiwillig. Das ist zwar für einen normalen Menschen unglaublich, aber innerhalb des ökonomischen Modells ist es völlig sinnvoll. Ja, denn wenn man sagt, ich habe ein Marktmodell, dann muss ja der Preismechanismus auf allen Märkten zu einem Ausgleich führen. Wenn ich also länger andauernde Arbeitslosigkeit habe, dann kann das nur deshalb sein, weil der Preis der Arbeit zu hoch ist. Mhm. Wenn der Preis des Brotes vom Bäcker zu hoch angesetzt wird, bleibt er auf sein Brot sitzen. Er verlangt fürs Brot 6 Euro und die Leute sagen, na, das ist was teuer. Ne? Und analog auf den Arbeitsmarkt bezogen, waren die deutschen Arbeitskräfte eben, und jetzt wird es umgekehrt geschlossen, wenn so wie immer arbeitslos sind, dann muss es wohl so sein, dass die Löhne zu hoch sind, der Preis der Arbeit ist zu hoch. Plus der Sozialstaat ist zu aktiv. Weil ein Grund, warum der Preis der Arbeit laut Meinung dieser, also Mainstream, kann man das, also diese Hauptströmung der Ökonomie, der Marktökonomie, warum der zu hoch ist, das ist wegen einem Arbeitslosengeld. Weil das Arbeitslosengeld bedeutet einen Anreiz für die Menschen, arbeitslos zu sein. Also warum Hartz IV gemacht wurde, ist als ganz klar abgeleitet aus einem Marktmodell des Arbeitsmarktes. Wir müssen den Leuten das Arbeitslosengeld kürzen, damit sie nicht auf der faulen Haut, also in der Hängematte, was auch immer, liegen. Ne? Und das kann man, könnte ich Ihnen aufzeichnen, das ist ganz einfach, aber ist ja egal. Ja? Also das heißt, das eines der Riesenprobleme mit der herrschenden Ökonomie ist letztlich auf den Punkt gebracht, dass alle ökonomischen Phänomene letztlich in zwei Größen erklärt werden. In Preisen und Mengen. Nur zwei Variablen. Und wenn Sie vorher mir zugehört haben, wie ich erzählt habe, ein bisschen über das Verhalten von Trade und auf dem Finanzmarkt, werden Sie gleich...
Funktioniert? Ich habe ein Mikrofon geben, es hat was.
Ach so, ich bin...
Aha. Sie schauen so, ja.
Operation am lebenden
man,
Patienten.
Ich habe nichts gemerkt. Hat man mich schon seit einer halben Stunde nicht mehr verstanden? Oder? Nein, also gut. Geht es jetzt besser? Hilfe. Gut, außerdem haben wir gesagt, eine halbe Stunde maximal. Mhm. Aber irgendwie denke ich, Grundbotschaft ist vielleicht die, und so kann man es auch auf den Punkt bringen, wenn mich Leute fragen. Und ich bin ein sozusagen großer Krisengewindler, gebe ich gerne zu, und werde in letzter Zeit viel eingeladen. Und immer wieder kommt die Frage, wie lange wird die Krise dauern? Dann ist meine Antwort sehr unbestimmt, so lang wie die ökonomischen Eliten zum Lernen brauchen. Wie lang das ist, wissen wir nicht genau. Aber ich lese zum Beispiel nach 1933. Ja. 1933 war der katastrophale Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise, wo dann in den USA eben der Roosevelt mit einem anderen Programm begonnen hat. Und die Wirtschaftswissenschaftler, die damaligen Stars. Und der junge Hayek war zum Beispiel damals absolut eine Koryphäe an der London School of Economics oder auch Schumpeter. Die haben damals im Grunde noch gesagt, die Krise ist eine notwendige Reinigungskrise. Ja. Die Kapitalien müssen neu angeordnet werden. Kreative Zerstörung war so ein berühmter Terminus des Herrn Schumpeter. Und der ist sogar ganz nicht, sogar wirklich interessant, aber eher nicht in Bezug auf solche Krisen. Ja. Also kreative Zerstörung meint nur, auf Technologie bezogen ist es ein faszinierendes Konzept, dass man sagt, sozusagen eine neue Technologie, was weiß ich, die personelle Computers haben die Schreibmaschine zerstört, natürlich gibt keine Schreibmaschine mehr. Ne? Sozusagen indem was Neues technologisch geschaffen wird, wird eben was Altes obsolet und das führt im Übergang oder kann im Übergang zu ganz erheblichen Problemen führen. Aber das anzuwenden auf eine sozusagen... auf eine Krise, die durch einen Börsenkrach und eine verfehlte Wirtschaftspolitik, also ganz menschengemacht ist, anzuwenden, das würde ich also strikt ablehnen. So, und wenn man dieses Modell ein bisschen übernimmt und sich fragt, welche Faktoren bestimmen, dass die wissenschaftlichen Eliten beginnen, sich abzuwenden, dann ist die erste Voraussetzung, dass einmal der Wurm des Zweifels sich in das Gebälk der Wissenschaft hineinfrisst. Und dieser Wurm des Zweifels ist natürlich teilweise da. Ja, also in Amerika aber viel mehr, in meiner Sicht, wo auch die Debatten Wüste geführt werden zwischen, weil eben dort an den Universitäten Leute wie der Krugman, der Stieglitz, da kann man jetzt alle möglichen Namen aufzählen von prominenten Ökonomen, Nobelpreisträgern etc., die gegen diese Laissez-faire, diese marktreligiöse Ökonomie polemisieren. Und in Europa ist es falsch, aber in Deutschland kann ich das, glaube ich, schon im Großen und Ganzen sagen, sind die, die gegen das ankämpfen, sehr stark marginalisiert. Wir haben schon Herrn Flassbeck oder Herr Horn und so, aber die haben, also ein konkretes Beispiel, zum Beispiel wir waren 3 Jahre jetzt bei der Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaft, also wir haben einen Zuschlag bekommen, das WIFO gemeinsam mit dem IMK und Halle, und wir können nachweisen, innerhalb dieser 4 Konsortien waren wir eigentlich das Konsortium, das ist alles belegbar, ja, das am frühesten die Krise erkannt hat und so weiter, ja, hat alles nichts genutzt. Natürlich haben wir jetzt keinen Auftrag mehr bekommen, weil wir haben gleichzeitig sehr gestört. Das hat mir einen Spaß gemacht. Ja. Also, und jetzt hat es halt wieder unter sich. Ja. Natürlich, irgendwann mal wird die Politik sagen, hoppla, mit den Ratschlägen fange ich nichts an. Ja, sozusagen, aber dazu muss sich die Krise verschärfen. Also zum Beispiel konkret, wenn jetzt die Sparpolitik in Europa ab, kann man nicht genau sagen, aber würde vermuten, ab nächsten Jahr zu einer merklichen Verschlechterung in Europa führt, insbesondere im Vergleich zu den anderen Regionen. Und wenn sozusagen diese Grundvorstellung, wenn der Staat sich aus der Wirtschaft zurückzieht, dann wird von sich aus der Unternehmenssektor expandieren. Ja, also die Vorstellung ist, der böse Staat hat den Unternehmenssektor nur gehindert, sich frei zu entfalten. Wenn der Staat spart, super, dann kann sozusagen der freie Markt sich entfalten. Das ist ja diese Grundglaubensvorstellung, dass, wie schon erwähnt, letztlich die Angebotsmöglichkeiten in der Volkswirtschaft dann auch bestimmen, was wirklich erzeugt wird. Wenn nur der Staat nicht so viel reguliert und so viel also Ressourcen durch seine Staatsausgaben etc. In Beschlag nimmt. Und je tiefer eine Weltanschauung, eine Überzeugung sich verfestigt hat, und das hat jetzt mit der Zeit zu tun, das wirklich Katastrophale ist, dass diese Weltanschauung mehr als eine Generation dominant war an den Universitäten. Das heißt, ich merke das in meinem Institut, junge Ökonomen, die kommen, die kann ich nur bestenfalls erreichen mit meinen konkreten Beobachtungen über Finanzmärkte, wenn ich ihnen ganz zeige, einfach statistische Probleme mit diesen Aktienkursen und so weiter. Ja. Weil sonst sind die sind ja hervorragend ausgebildet, ja, aber sie sind in einem ganz bestimmten Denkmodell drinnen und verwechseln das mit der Wirklichkeit. Das ist wie ein Luftschloss, aber das Luftschloss ist sehr, sehr detailliert ausgebaut. Das Luftschloss hat Flügel und Stockwerke und Türme. Also es gibt sozusagen innerhalb dieses Luftschlosses eine sehr hohe Komplexität. Mhm. Und wenn einer in diesem Luftschloss sozusagen sich heimisch gemacht hat, dann verstehe ich, dass er oft glaubt, das Luftschloss ist irgendwie die Realität. Das heißt, wenn jetzt so ein Ökonom sagt, ja, wenn Arbeitslosigkeit ist, müssen wir den Reallohn senken, dann ist er, in der Luftschlosswelt ist das ja auch richtig. In der Luftschlosswelt ist die Nachfrage nach Arbeit ausschließlich abhängig vom Reallohn und so weiter. Habe ich schon alles gesagt. So, jetzt höre ich, glaube ich, auf. weil sonst kommen ja die anderen. Ich habe zwar nicht mein kleines Konzept durchgezogen, aber das ist ja nicht unbedingt notwendig, weil in den Fragen,
wegen der Aufnahme ist das, weil an sich habe ich Stimme, die das locker.
Ich glaube, wir stürzen uns jetzt einfach mitten hinein, genau, in die Fragen, und ich bitte Sie einfach, mir mit Handzeichen Bescheid zu geben, wenn Sie reden wollen. Wir haben das 1, 2, 3, 4, 5, nehmen wir die einmal. Das Mikro immer abwarten, bitte.
Aber nicht, um Staaten finanzieren zu können, muss gespart werden. Das hört man jetzt quer durch Europa. Das heißt, es wird einem guten Teil der Bevölkerung der Brotkorb mutwillig höher gehängt und die Bevölkerung verliert an Kaufkraft. Das heißt, mit Ihrem Beispiel muss der Bäcker sein Brot billiger machen, damit es noch mehr kaufen kann. Das führt schnurstracks in die Deflation. mit der heutzutage niemand mehr was anfangen kann. Ein Gegeninstrument, das Sie noch nicht angesprochen haben, das mir eigentlich Angst macht, ist die zyklose Notenpresse. Es hat im vorigen Jahrhundert die Geldpresse, die zyklose gegeben und dann hatte mir das Brot 3 Millionen Schilling gekostet oder was halt gerade für eine Währung war. Kann man zyklos Geld produzieren, nur weil es zu wenig da ist, so wie Obama das ja vorexerziert hat. Ist das zyklos möglich oder ist die Gefahr der Deflation wirklich eine Gefahr?
Ich würde versuchen, extra zu machen.
Danke.
Ja, aber dafür bitte. Kurz. Ich probiere es. Das sind alles wahnsinnig wichtige Fragen und schwierige Fragen. Gleichzeitig möchte ich aber Frage für Frage abarbeiten, weil wann 5 zusammenkommen. Daher wird meine Antwort relativ knapp ausfallen. Was Geld ist, weiß man meiner Ansicht nach nicht. Das heißt, was zum Beispiel jetzt als Geldmengenproduktion der Notenbanken erscheint, ist eine ganz andere Art von Geld als jenes Geld, das nach 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wirklich physisch durch die Notenpresse produziert wurde. Um es in einem ganz konkreten, aktuellen Beispiel zu verdeutlichen. Wenn in Simbabwe, wo wir Inflation, keine Ahnung, von 20.000% haben, das ist eine völlig wahnsinnige Hyperinflation, dort wird tatsächlich die Beamtenschar direkt aus der Notenpresse bezahlt und diese Art von Geld geht sofort in die Nachfrage und in die Preise. Das Geld, das jetzt die amerikanische Notenbank kreiert hat, um den Banken, um diesen Hypothekenfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac und anderen quasi eine Bilanzierung zu ermöglichen, ist nicht ein Geld, das kaufkräftig ist. Es ist letztlich eine rein elektronische Bilanzierungserleichterung.
Schreckgespenst, Deflation.
Müssen ja, das wäre jetzt das andere. Also wenn Sie mich fragen, was eher eine Gefahr ist, Inflation oder Deflation, würde ich sagen, aus meiner Sicht sicher, Deflation ist die größere Gefahr, genau aus dem Grund, den Sie genannt haben. Wenn immer mehr Menschen die Kaufkraft geschwächt wird und wenn gleichzeitig etwa in einer Stagnation in Europa die Konkurrenz zwischen den Unternehmen bei freien Kapazitäten sich verschärft, ja, dann ist der Preiskampf offensichtlich. Und sobald, dann wird es gefährlich, die Erwartung auf Seiten der sehr vieler Menschen entsteht, die Preise werden weiterfallen. Und nur aufgrund dieser Erwartung sagt man, dann verschiebe ich eine Konsumentscheidung auf, weil in einem halben Jahr ist er billiger, wird es billiger. Dann natürlich bin ich sozusagen in dieser Deflation, in dem Deflationsprozess und jedenfalls glaube ich, okay, also ich glaube nicht, dass die akute Gefahr besteht in einer Deflation à la 1930 bis 33, das glaube ich nicht, aber in Relation zur Hyperinflation wäre es die größere Gefahr.
Ich möchte nur kurz sagen, der Lärm da draußen heißt nicht, dass Österreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft doch gewonnen hat. Gell?
Oh ja, bei der Österreich.
Es hört sich zwar so an, aber es ist sicher etwas anderes. Bitte.
Herr Dr. Schulmeister, heute habe ich mal rein zufällig im Internet bei der ORF-Wirtschaftsseite mal geschaut und da gibt es einen Bericht, dass also man die Wahrsager, die Cassandra-Rufer der Wirtschaft vorhersagen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Aktienkurse so stürzen werden, dass also die Wirtschaft nachhaltig hier beeinflusst wird. Hier ist von 1720 die Rede. Da gibt es also einen Buchhalter aus den 30er Jahren, der so ein Wahrsagermodell ja entwickelt hat. Und aus diesem folgt natürlich, dass also die Aktienmärkte in den nächsten 10 Jahren zusammenbrechen werden. Und zwar sehr nachhaltig, dass die Leute den Lernprozess haben, nie mehr Aktien zu kaufen. Was halten Sie davon?
Ja, von Wahrsagerei heute natürlich nicht sehr viel, aber wenn die Krise, das ist meine Grundthese, eine Krise eines Systems ist,
das sich über 30, 40 Jahre entwickelt hat. Ich nenne dieses System Finanzkapitalismus. Damit ist nur gemeint, die Kernenergie im Kapitalismus, Profitstreben, hat sich immer mehr auf Unproduktivitätigkeiten verlagert. Also Herumspekuliererei aller Arten. So. Wenn die These eine gewisse Plausibilität hat, dass mit der Krise dieses System beginnt zusammenzubrechen. Aber die Gegenkräfte, Ökonomen, wollen es am Leben erhalten. Aber es ist zum Tode verurteilt. Und so sage ich dann genau aus dem Grund, was der Wahrsager meint. Weil ein Witz im Finanzkapitalismus ist ja, dass sie Finanztitel schaffen, die keine reale Deckung haben. Also die Heidelbauer in Ohio haben da riesen Kredite gekriegt, die dazu irgendwelchen Wertpapieren gebündelt wurden, aber waren nicht viel dahinter. Ja. Okay, daraufhin sind die Banken in Probleme gekommen und der Staat ist eingesprungen und hat ihnen ein Geld gegeben. Gut. Das nächste ist die Staatsschuld. Ja. Da unterscheide ich mich von manchen, aus meiner Sicht naiven Primitivkeynesianern, die letztlich eine Art Staatsgläubigkeit haben, die ich eben nicht habe, nämlich die sagen, letztlich ist Staatsschuld kein Problem. Ist schon ein Problem. Ja. Warum? Weil die Wirtschaftsgeschichte natürlich gezeigt hat, dass Staaten pleite gehen können. Und mit Griechenland ist das offenkundig geworden. Nur, im Moment ist es so, die Eliten sehen, die Flut steigt und schauen nur auf die, denen das Wasser zur Nase steht. Griechenland, Portugal, Spanien und Deutschland ist ja alles prächtig. Ja, ja, weiß ich nicht. Weil die reale Deckung einer Staatsschuld ist simpel gesprochen die Erwartung über das künftige Wirtschaftswachstum. Sobald sich einmal der Zweifel erhebt und die Leute das Gefühl kriegen, da wird nicht viel längerfristiges Wachstum passieren, dann entsteht eine Art Teufelskreis, ja, weil die Bereitschaft, Staatsanleihen zu zeichnen, nimmt ab. Jetzt profitieren die Deutschen von der relativ besseren Position. Die haben Deutschland sehr niedrige Zinsen und relativ hohen Kurs. Ja. Aber wenn der Zweifel sich erhebt, sozusagen was die Gesamtwelle betrifft, dann passiert möglicherweise in meinem schlimmsten Szenario das, was an der Weltwirtschaftskrise passiert ist, dass auf die schlechtestmögliche Weise die Überbewertung von Financial Assets gestrichen wird. Ende. Das heißt auf Deutsch, also Staatsbankrott würde ich nicht sagen, Umschuldung. Und das ist ja mein Argument, ich habe jetzt ein Büchlein geschrieben, also mache jetzt Werbung für mich, wo ich auf das ein bisschen eingehe, weil ich sage, wenn die Reichen an Geld, besonders die Reichen an Geld, die Besitzer großer Finanzvermögen, jetzt sehr deutlich mehr zur Budgetkonsolidierung beitragen würden, würden sie sich selber nützen. Sie kapieren es noch nicht. Warum? Weil, das ist eben meine Grundthese, wenn wir nicht eine expansive Form finden, um aus der Krise zu kommen, daher nenne ich das New Deal à la Roosevelt oder wie es der Obama in Ansätzen schon vorhat in Amerika, dass man sagt, also sozusagen die reale Wirtschaft muss wieder nachhaltig und mit einem längeren Atem sozusagen wachsen können, dann haben wir eine Chance, das Budget- und Staatsverschuldungsproblem in den Griff zu bekommen. Gesund schrumpfen, das ist so ein herrliches Beispiel für keynesianisches Denken. Gesund schrumpfen kann sich ein einzelner privater Haushalt. Das stimmt. Der einzelne Haushalt, der zum Beispiel arbeitslos wird, jetzt hat der Haushalt weniger Einkommen. Und der Haushalt hat keine Kontrolle über seine Einnahmen. Er muss sparen. Der Staat müsste das nicht. Der Staat hat auch Kontrolle über seine Einnahmen, der kann an einer anderen Schrauben auch drehen. Ja? Und daher habe ich das New Deal genannt, weil der Roosevelt genau das getan hat. Er hat den Spitzensteuersatz sehr stark erhöht und hat damit eben Aktivitäten forciert, die naja, also die Weltwirtschaftskrise zwar nicht endgültig überwunden haben, aber immerhin, ich habe mir neulich die Daten angesehen, da war ich schon beeindruckt. 33 war sicher Katastrophenjahr, aber zwischen 36 und 33 ist das amerikanische BIP um 38% gestiegen in 3 Jahren. Das heißt also, die sagen, der New Deal hat nichts gebracht, das ist ein Unsinn. Nur dann hat er zum Sparen angefangen, leider Gottes, 37.
Aber Herr Dr. Schulmeister, ich nehme gleich die Wortmeldungen weiter, aber kurze Frage, weil Sie das jetzt ein paar Mal verwendet haben. Was ist eigentlich Wachstum jetzt? Weil in den Berichten vom Ende der vergangenen Woche heißt es zum Beispiel, China hat ein Wachstum momentan von plus 10,5%, Indien 9,4%, Brasilien 7,1%, Kanada, die USA 3,6, 3,3, nur Deutschland 1,4. Das heißt, Wachstum ist ja auch etwas, was man definieren muss, wo man jetzt einmal sagen, was ist das Wachstum? Warum gibt es in Indien und in China Wachstum und in Deutschland nicht? Obwohl sozusagen alle in der gleichen globalen Krise sind.
Ja, unter anderem, weil die Wirtschaft, würde ich sagen, der Hauptgrund ist, also erstens, was ist Wachstum? Das ist jetzt sehr eingeschränkt. Ja. Der Wachstum ist definiert als die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen, wobei das sehr eng definiert wird, also die Dienstleistungen der Hausfrau zu Hause wird nicht berechnet und viele andere Dinge auch nicht und eine Unzahl von wichtigen Kosten, Umweltkosten werden nicht abgezogen. Insofern täuscht man sich mit diesen Wachstumsraten, wenn man gleichzeitig quasi den natürlichen Kapitalstock schlechter macht, dann sollte man das eigentlich abschreiben. Aber das ist ein eigenes Kapitel, das ist sehr wohl von Ökonomen erkannt und egal. Aber so wie es Wachstum definiert wird, einfach das konkrete Bündel, was produziert wird, dann ist dieses Bündel, wächst in China unter anderem, gibt's viele Gründe, und auch in den USA stärker als in Europa. Europa ist wirklich der Nachzügler, weil die wirtschaftspolitische Reaktion in der Krise anders war. Von allen Ländern hat bei weitem das größte Konjunkturpaket China geschnürt. Plus, es ist ein autoritäres Staatsgebilde, sodass die sozusagen Verschiebung zum Beispiel von wirklich Millionen Wanderarbeitern von der exportorientierten Industrie zum Eisenbahnbau, im Detail kann ich es nicht aufzeigen, aber ich weiß, also aus Berichten, dass zum Beispiel in der Infrastruktur, so Eisenbahnbau, Straßenbau und so weiter, hat die Regierung wahnsinnig viel gemacht. Das geht nur in einem Land, wo sie keine Umweltverträglichkeitsprüfungen machen müssen, weil bei uns wird es nicht, ja, aber versteht ihr, wird einfach jetzt Eisenbahntrasse gebaut, Ende, ja. Und bei uns natürlich, ich bin ja dafür, aber ja, kann man frühestens in 3 Jahren dann wirklich mit der Arbeit anfangen. Aber okay, jetzt vereinfache ich. Aber auch in den USA hat man eine viel expansivere Politik gemacht. Expansiver heißt, der Staat hat eben in höherem Maße die konkrete Nachfrage gesteigert. Ja, das sind ja 2 Dinge. Es gibt Staatsausgaben, die nicht wirklich die Produktion stimulieren. Ja, Staatsausgaben, zum Beispiel der Staat gibt den Banken viel Geld. Ja, das ist ein reiner Transfer im Grunde. Ja. Und dann gibt es Staatsausgaben, wenn zum Beispiel die öffentliche Beschäftigung erhöht wird, da würde mehr Lehrer anstellen. Das geht unmittelbar ins Bruttoinlandsprodukt. Davon ist aber bei uns überhaupt nicht die Rede. Also im Gegenteil, wenn man die Lehrer einspart oder die öffentlichen Dienste. Also gut, das ist ungefähr.
Okay, bitte.
Teilweise haben Sie das jetzt schon beantwortet. Ich wollte fragen, was müssen die europäischen Politiker tun, damit wir aus der Krise kommen und damit die Welt gerechter wird? Sie haben gesagt, also die Reichen sollen mehr zur Kasse gebeten werden, die Ausgaben in der Bildung erhöhen. Und was kann noch geschehen, damit wir aus der Krise kommen?
Ja, also wie gesagt, jetzt mache ich wieder Eigenwerbung. Das habe ich versucht, in diesem Büchlein sehr detailliert einmal aufzuzählen. Das sind, glaube ich, 28 verschiedene ganz konkrete Maßnahmen. Eines, New Deal. Was wäre ein New Deal für Europa? Der Grundgedanke ist sehr einfach zu sagen, wenn wir jetzt vor einer längeren Krise stehen, dann tun wir doch in diese Phase jene Aufgaben quasi vorziehen, die wir sowieso erledigen müssen. Den Klimawandel müssen wir sowieso langfristig bekämpfen. Das Ausmaß der sozialen Ungleichheit müssen wir sowieso langfristig bekämpfen, wenn wir nicht wollen, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Die Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund müssen wir verbessern, letztlich auch im Interesse der Unternehmer in 10, 15, 20 Jahren. Weil in der Stadt Wien zum Beispiel sind mehr als 50% der Kinder Kinder mit Migrationshintergrund. Und wir wissen aus unzähligen Studien, dass die einfach schlechtere Bildungschancen haben, zu wenig Förderung bekommen. Das heißt, es gibt ganz konkrete Aufgaben, die Arbeitsplätze schaffen, die wir sowieso machen müssen. Und das einzige Problem, aber das ist leider ein großes Problem, ist, es sind typischerweise Aufgaben, die der Markt nicht lösen kann. Nächstes Beispiel wäre Altenbetreuung. Eine langfristige Sicherung der Altenbetreuung, für die man sich nicht genieren muss in einem Sozialstaat, braucht sozialstaatliche Intervention. Weil im freien Markt, wissen eh, was die Residenzen kosten für private Residenzen, wie das so schön heißt, ja, da müssen sie halt 4.000 Euro oder 3.000 Euro haben. Und das können eben sich 95% der Menschen nicht leisten. Aber so wie es jetzt ist zum Beispiel, ja, dass wir im Grunde ein Auge zudrücken und irgendwelche Leute aus der Ostslowakei mit als sogenannte Selbstständige oder wie auch immer, ja, das ist für mich schäbig und damit glaubt man, man kann. Aber ich deute nur an, es gibt eine Reihe ganz konkreter Aufgaben, wo man Nützliches, Gescheites tun kann. Das Einzige ist, der Staat müsste die Initiative ergreifen und das heißt, nachdem wir jetzt schon so hohe Budgetdefizite haben, wir brauchen zusätzliche Finanzmittel für den Staat. Also mein Grundkonzept ist natürlich exakt das Gegenteil des jetzt vorherrschenden. Ich sage, in einer Krisenphase brauchen wir mehr Staat, nicht weil ich gegen privat bin, sondern weil privat nicht bereit ist zu expandieren. Die Unternehmer sind vorsichtig und ich würde sie gar nicht beschuldigen. Ich verstehe, warum sie das jetzt sind. Damit schließt sich der Kreis zu dem vorigen. Würde man, so ähnlich wie der Roosevelt, nur auf die Probleme der heutigen Zeit bezogen, im Bildungswesen, in der Umweltverbesserung, in der Altenbetreuung, im Sozialbereich Arbeitsplätze geschaffen werden und würden durch höhere Beiträge der Reichen dieses vorfinanziert werden, dann besteht die Chance, dass wir die Krise gut überstehen und dass die Erwartungen sich stabilisieren. Das ist irgendwie der entscheidende Punkt, weshalb der Obama auch die Europäer kritisiert. Dass er sagt, wenn ihr jetzt zum Sparen anfangt, die Leute sind noch furchtsam, der Konsum stagniert, sozusagen es ist noch nicht eine optimistische Grundstimmung eingekehrt. Und eine optimistische Grundstimmung ist aber eine Voraussetzung dafür, dass wieder stabile Entwicklung möglich wird.
Und das heißt konkret Finanztransaktionssteuer?
Ja, das würde aus meiner Sicht mehres bedeuten.
Woher kommt das Geld?
Ja, das Geld, das ist ja jetzt ein ökonomisches Problem. Will ich, dass der Staat einerseits durch sinnvolle zusätzliche Ausgaben die Wirtschaft stimuliert, dann darf ich die Finanzierung nicht durch solche Steuererhöhungen machen, wo ich gleichzeitig den Konsum bremse. Also extremes Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel jetzt, wenn das wirklich wahr wäre, es würde das Pflegegeld der Stufe 1 gestrichen werden. Dann wird all den Pflegebedürftigen der Stufe 1, die natürlich noch nicht ganz so furchtbar war, Kaufkraft entzogen. Und mit dem ersparten Geld würde der Staat meinetwegen irgendwas anderes machen. Ja, dann tut er mit einem auf der Bremse, mit dem anderen am Gas stehen. Nicht, weil indem er jetzt den Pflegebedürftigen die Kaufkraft entzieht, wird natürlich der Konsum gesenkt. Und auf der anderen Seite gibt er vielleicht Gas. Wenn ich hingegen zum Beispiel den Spitzensteuersatz, habe ich mein Büchlein aber angesetzt, auf 100.000 Euro, nur für das Einkommen, über 100.000 Euro Bemessungsgrundlage, da ist schon alles Otto. Ja, also wer 100.000 Euro als Bemessungsgrundlage verdient, ist kein Sozialfall. Und jetzt sage ich, für das Einkommen über die 100.000 kann man auch 60% zahlen. Beim Roosevelt war es zum Schluss 90% des Spitzensteuersatzes, zugegebenermaßen bei einem höheren Niveau dann. Aber, und das könnte auch nur temporär sein. Ja? Oder noch ein einfaches Beispiel ist, 1% Quellensteuer auf Wertpapierdepots. Natürlich, die jetzt Aktien haben und Anleihen und sonstige Wertpapiere, werden keine Freude haben über die 1% Solidarabgabe. Aber andererseits, bitte, die haben viel mehr verloren. Also sozusagen, ich kaufe einen Investmentfonds, da zahle ich gleich 3-4% Ausgabeaufschlag. Das schlug ich locker. Ja? Man kann 1% für den Staat, ich meine, sollte möglich sein. Ja? Das Problem ist ja, dass da sehe ich das Versagen sehr stark der Sozialdemokratie, jetzt wenn man das politisch betrachtet, dass es Leader geben muss, also Leute, die Leadership zeigen, ja, die solche Gedanken in die Debatte werfen. Und das ich mache, ist das nicht bedeutungslos. Ja. Aber würde der Herr Faymann, also ich meine jetzt angeblich, aber sehr konkret und sehr handfest sagen, jawohl, dafür setzen wir uns ein, ja, dann würde mal ein Riesenkrach entstehen mit der ÖVP und dann würde man sich über christliche Prinzipien unterhalten dürfen, ob nicht doch im Christentum, eigentlich auch die, denen es besser geht, ein bisschen mehr zahlen dürfen. Da könnte man eine Grundsatzdebatte führen und natürlich das will niemand.
Okay, so, jetzt sind wir schon ein bisschen im Verzug. Ich glaube, da war eine Wortmeldung. Zuerst der Herr und dann Sie, bitte.
Es fehlt mir bei der derzeitigen Diskussion eine Sache, und zwar, dass unsere Wirtschaft ja von Produkten, die besonders gut waren, emporgeschnellt ist, zum Beispiel LDF-Verfahren in Linz. Also wir haben diese Wirtschaftsentwicklung hier in Linz und im Bund durch eine Erfindung gemacht. Oder die Wirtschaft wurde hinaufgeschnellt durch die Erfindung des Computers oder durch das Handy oder Autos, die mit weniger Benzin fahren. Also mir geht eigentlich ganz ab, die Produkte, die wir, bessere Produkte, erzeugen und durch die Europa in den letzten 50 Jahren so hochgeschnellt ist.
Also Wirtschaft. Wachstum durch Innovation.
Kann man auch sagen. Mhm. Ja. Ich sage Produkte, weil ja. Produkte handfester sind als dieser intellektuelle Begriff Innovation.
Mhm. Ja. Fällt mir gleich was ein, wo Österreich zum Beispiel sehr gut dasteht, das sind Umwelttechnikprodukte. Österreich hat zum Teil, es ist natürlich noch nur eine Marktnische, hervorragende Unternehmen, die zum Beispiel produzieren eine Klimaanlage zur Kühlung, könnte man halt brauchen, mit Hilfe von Sonnenenergie. Also die Sonnenenergie wird verwendet, auf das sozusagen es in den Räumen annehmlicher ist. Das wird erzeugt. Oder im Bereich der Mobilität, was ganz zentral ist, mittelfristig, ist überhaupt keine Frage, dass das Öl ist ein Auslaufmodell, ich meine, das ist, kann man nur mal lachen drüber. Ich muss jetzt sidestep machen, ich denke manchmal, wie das wäre, wenn in 200, 300, 400 Jahren Archäologen oder irgendwas erforschen, was die Menschen damals gemacht haben. Ich werde draufkommen, zwischen 1930 und 2020 sind die mit fahrenden Öfen gefahren. Die werden sagen, irrwahnsinnig, 70% der Energie haben sie in die Luft geheizt und mit diesen Öfen sind sie durch die Gegend gefahren, werden sie anhauen. Weißt du, was das für eine seltsame Form der Mobilität war? Weil, und jetzt weiß man, okay, mit Elektroautos habe ich heute einen Umsetzungskoeffizient von 97%. Nur man muss das Batterieproblem lösen, das Speicherproblem. Ja, da ist wieder die Politik teilweise gefordert, weil die Konzerne stehen schon, also sind schon, wissen ja, das ist die Zukunftstechnologie, aber da müssen sie zum Beispiel Standards setzen. Also zumindest müsste man mit irrsinnigem Druck daran arbeiten, könnte Europa es schaffen, einen Standard für die Stromversorgung von Elektroautos. Das ist nämlich nicht einfach. Nicht? Sie können entweder sozusagen Standardbatterien haben, die, wo eine Industrie zum Beispiel in so einer Tankstelle, ein Industrieroboter holt ihnen die Batterie raus, schiebt ihnen eine Gladene rein und fährt. Eine Variante. Die andere ist natürlich sozusagen Steckdose zu Hause. Ja, aber das Problem ist, solange sie da keine Standards haben, traut sich keine Industrie auf was setzen, weil hat mir gesehen,
aber können wir das vielleicht jetzt so kurz mit der Wirtschaftswissenschaft in Zusammenhang bringen? Also wenn die Frage ist, woher kommt der Anreiz für Innovation? Kommt der Anreiz für Innovation aus dem Markt? Sie sagen ja jetzt, es braucht sozusagen den Staat, damit Unternehmen überhaupt einen Anreiz haben, zum Beispiel da zu investieren, wie man Elektroauto besser
werden kann. In dem Fall für Standards, aber ich sage nicht, dass generell nur der Staat, das Innovation, also das technische.
Aber nach der ökonomischen Theorie wäre es doch logisch zu sagen, es fehlen uns neue Produkte, die wir verkaufen können, also hauen wir uns rein und erfinden wir was, damit wir was haben, was wir verkaufen können. Und gerade das scheint aber sozusagen auch theoretisch nicht ganz zu funktionieren, oder?
Naja, die Bildung fehlt.
Naja, zum Beispiel, es ist
dort, wo es die Richtlinien hergeben.
Zum Beispiel, also sozusagen, dass sich das Neue durchsetzt. Ist eben,
Moment, Sie brauchen. Bitte.
Ja. Nein, so. Es ist eine unheimlich diffizile Frage, wo man nicht ganz auf die Schnelle eine einfache Antwort geben kann. Aber es gibt gewisse technische Innovationen, die unbedingt eine Verzahnung brauchen zwischen staatlicher Standardisierung und Normierung und den privaten Unternehmer, die dann richtig loslegen. Also würde das Problem gelöst sein, auf welche Batterietechnologie man setzt, würden alle europäischen Autokonzerne wie die ihren wissen, dass sie zumindest hier nichts riskieren, schauen, dass sie die besten Batterien und die besten Elektroautos schaffen und dabei das größte Teil dieses Innovationsprozesses passiert dann dort. Was mir Sorgen bereitet ist, ein bisschen, das ist ein herrliches Beispiel, die Chinesen in vielen Bereichen scheinen ja mir den Kapitalismus besser begriffen zu haben und diese Komplexität des Zusammenwirkens von Politik und Unternehmungen. Am Beispiel der Batterietechnologie. Die Batterietechnologie, sagen mir Leute, und Photovoltaik und alles, was in diesen Dunstkreis fällt, da sind mittlerweile die Chinesen auch technologisch schon ganz vorne. Also investieren wahnsinnig viel in diese Sachen und das hat möglicherweise wieder damit zu tun, dass natürlich der Staat dort eine wesentlich stärkere Position in der Gesellschaft hat. Ja, nicht, dass ich das gut finde, aber in manchen Fällen ist es möglicherweise nicht so schlecht.
Gibt es da wir reden ja heute immer über die Wirtschaftswissenschaft, gibt es denen nicht zu denken, dass in China ohne diese ökonomische Theorie das Wachstum besser funktioniert als bei uns?
Oh ja, aber die das Dumme ist ja, dass sie, je nachdem, wo ihre Weltanschauung, weltanschauliche Position quasi ist, können sie ein bestimmtes Phänomen, das Phänomen lautet, China wächst viel stärker als Europa, ganz unterschiedlich interpretieren. Also ein Marktradikaler wird sagen, weil der Staat in China einen hemmungslosen Kapitalismus erlaubt, weil er eben sich nicht kümmert um die Wanderarbeiter, extrem formuliert, weil es keine sozialen Mindestlöhne und sonstige Grundrechte gibt, schaut's her, wunderbar. Also, diese Interpretation führt zur Schlussfolgerung, weg vom europäischen Sozialstaat, damit der Kapitalismus loslegen kann. Ein anderer, zum Beispiel ich, würde sagen, ja hoppla, in Wahrheit hat China eine Art von ökonomischem System, wo der Staat Ähnliches macht wie bei uns in der sozialen Marktwirtschaft. Nämlich, der Staat akzeptiert das Profitstreben, aber das Profitstreben kann sich im Wesentlichen nur in der Realwirtschaft entfalten in China. Das heißt, in China, wenn sie reich werden wollen, müssen sie Unternehmer werden. Reiner Spekulant sozusagen aller Finanzalchemisten geht in China, trauen wir jetzt nicht mehr sagen, aber in wichtigen Bereichen haben wir Ähnlichkeiten, zum Beispiel feste Wechselkurse auf niedrigem Niveau, so wie wir in den 50er, 60er Jahren, Zinsen ganz niedriges Niveau, geradezu grotesk niedrig, die Realzinsen sind stark negativ und das aber bei einer Wachstumsrate von eben 10%, das heißt eine unglaubliche Differenz zwischen der Wachstumsrate der realen Produktion und den Finanzierungskosten. Mit dem Ergebnis, dass in China Spar ist gleich Investitionsquote haben. Das heißt, welcher Teil von den gesamten Einkommen wird nicht konsumiert, sondern für weitere Kapitalakkumulation verwendet. Das ist zwischen 40% und 50%. Das wird auch nicht gut ausgehen, wenn Sie mich fragen. Das ist zu viel Kapitalismus sozusagen. Sie können mit so hohen, dann werden Sie immer mehr vom Export abhängig. Sie müssen dann sozusagen auf Teufel komm raus, das nicht mit Mit jeder zusätzlichen Maschine können sie wieder mehr produzieren und sie müssen natürlich jetzt Absatzmärkte finden. Und das stößt dann natürlich an eine Grenze, wenn die Ungleichheit gleichzeitig zu groß wird. Das heißt, wenn sie ihren Arbeitern zu wenig zahlen, ja, dann haben sie schon ein Systemproblem. Mhm. Das hat schon, auf das hat schon der Herr Karl Marx hingewiesen, dass das ein gewisses Problem ist. Ja. Und kurzfristig ist die Lösung der Export, das war so gut, dann überschwemmt man sozusagen den Rest der Welt, aber das geht auch nur beschränkte Zeit, weil aha, zum Beispiel die Amerikaner werden aufgrund ihrer Krise das nicht mehr in der bisherigen Form akzeptieren.
Danke, Herr Dr. Bitte. Schulmeister. Alles, was Sie sagen, ist ganz in meinem Sinn und das befürworte ich auch sehr. Aber ich sehe das große Problem zwischen unserer Gesellschaft, die gesättigt ist, die ja auch nicht mehr so viel produzieren muss, zu den Gesellschaften in Indien und, wie Sie jetzt gesagt haben, China, die ja noch einen ungeheuren Wachstumsmarkt haben. Der muss, der ist ja größer, der ist ja um vieles größer. Also es ist ein Ungleichgewicht zwischen uns und den wachsenden Märkten. Und dieses Ungleichgewicht muss sich auswirken. Ja, glaube ich
wirklich. Ja, na, völlig richtig. Völlig richtig ist, wie Sie sagen, das habe ich dann in dem Buch auch genau, was Sie ansprechen, behandelt, nämlich, dass langfristig, wenn wir es geschafft haben, in unseren Gesellschaften das Schlimmste aus dem Schlimmsten herauszuziehen, dann wird es langfristige Überlegungen brauchen, was soll das Verhältnis im Wirtschaftswachstum der ärmeren Länder, wo 80-85% der Weltbevölkerung leben, zu den 15%, die in den Industrieländern leben? Und meine Antwort ist genau in Ihrem Sinne, eigentlich sollten die Industrieländer gewissermaßen im globalen Vergleich in den Ruhestand treten. Ruhestand heißt natürlich nicht, dass wir nichts mehr arbeiten, aber dass wir das, was der technische Fortschritt uns ermöglicht an zusätzlicher Produktion, weniger in zusätzlichem Einkommen und eben zusätzlichen Gütern und mehr in zum Beispiel Freizeit kassiert.
Aufteilung der Arbeit.
Natürlich. Wir brauchen langfristig neue Arbeitszeitmodelle, die letztlich die Lebensarbeitszeit in ganz kleinen Schritten, 1% pro Jahr, verkürzen. Warum? Der Grundgedanke ist furchtbar einfach. Wenn der technische Fortschritt, also die Maschinen in allen Formen, also das geht ja immer weiter, ja, es ermöglichen, ich bringe jetzt ein ganz einfaches Beispiel, dass die Stundenproduktivität um 3% stiege, sage ich mal. Das heißt, die Wirtschaft Österreich kann Jahr für Jahr um 3% mehr erzeugen, ohne dass ich zusätzliche Arbeit brauche. Ich habe aber viele Arbeitslose, von denen ich ja möchte, junge Menschen, dass sie nicht jetzt Praktikanten sind für 10 Jahre oder freie Dienstnehmer oder was weiß ich was. Ja, dann ist die einzige Lösung des Problems natürlich die, dass ich die sozusagen Arbeitsstunden pro Kopf langfristig für die gesamte Gesellschaft leicht reduzieren. Das ist etwas, der Keynes hat das schön beschrieben in der die Ökonomie meiner Enkelkinder, da gibt es einen netten Essay 1930 oder 1931, wo eben so philosophiert, ja langfristig nach eben Enkelkinder in 2 Generationen, sollte es möglich sein, bei dem hohen Wohlstand, den seine Theorie ermöglichen wird, vereinfacht ausgedrückt, dass man dann eben statt immer unentwegt mehr zu arbeiten, einfach langsam weniger arbeitet. Ja?
Aber Herr Dr. Schulmeister, jetzt haben wir doch gerade die Debatte mit der sogenannten Hackler-Regelung, wo wir sagen, wir bringen einen so großen Sockel an Pensionsbeziehern zusammen, der durch die dann sozusagen real etwas erwirtschaften, einfach nicht finanziert werden kann. Das widerspricht doch jetzt etwas Ihrer Sichtweise, oder?
Ja, schon, aber diese Vorstellung, dass die demografische Veränderung, also die Tatsache, dass das Verhältnis zwischen denen, die arbeiten, und denen, die auch essen wollen, das verschlechtert sich. Eindeutig. Nur daraus ist ja nicht, daraus resultiert das Problem, dass ich Das Problem, das ist eines der Umverteilung. Das heißt, die Aktiven müssen eben einen größeren Teil, entweder Variante 1, einen größeren Teil an die nicht mehr erwerbstätigen oder noch nicht erwerbstätigen Kinder oder alte Menschen bereitstellen, oder sie müssen länger arbeiten oder die Pensionsleistungen werden gekürzt. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Die Hauptaufgabe wird jetzt einmal sein, in einer Zwischenphase, die durchaus 10 Jahre dauern kann oder länger, wiederum nahe der Vollbeschäftigung zu gelangen. Weil im Moment, ich wäre auch nicht dagegen, also in meinem speziellen Fall sogar überhaupt, wenn ich länger arbeiten dürfte oder wenn das Pensionsantrittsalter erhöht wird. Das Problem ist, es gibt ja keine Arbeitsplätze. Das ist ja das Problem. Ich kann dann verlangen, dass die Leute bis 67 arbeiten sollen, wenn es Jobs gibt. Aber wenn ich jetzt sage, du darfst erst mit 67 in Pension gehen, aber es gibt keine Jobs, dann heißt es nur, statt dass du eine Pension kriegst, kriegst du Arbeitslosengeld und dann Hartz IV, solange bis du 67 bist. Das ist scheinbar billiger für den Staat. Sicher, Hartz IV ist billiger als die soziale Pensionsleistung, aber im Gesamtsystem ist es teurer. Mhm. Das ist eine Deklassierung, ja, das ist ein eigenes Thema jetzt, von Menschen, die eben sozusagen die Lösung kann, erst muss das kapitalistische Werk, so denke ich mir das halt, wieder einigermaßen in Schwung kommen mit neuen Akzenten, eben eher umweltorientiertes Wachstum, gibt es unglaubliche Möglichkeiten und dann kann man sie, wenn sozusagen, sobald die Angst weniger ist, ja, das ist ein riesen Unterschied heute zu, wie ich so alt war, wie jetzt meine Tochter zum Beispiel, ja, jeder, was immer was studiert hat, Numismatik, war ganz egal, hat jeder einen Job gekriegt. Es gab eben, es gab eine Übernachfrage nach Arbeit, ja, und das werden wir nicht so leicht erreichen, aber ich möchte eigentlich schon in einer Welt leben, wo die jungen Leute einen normalen sozialversicherten Job haben können. Mit, ja.
Okay, ich habe jetzt, darf ich die Wortmeldungen kurz sondieren? Sie sind dann, Sie, ja, noch mehr Wortmeldungen? 2, 3, 4, dass wir es bitte zügig, sonst da...
Herr Dr. Schulmeister, wenn unsere Produktivität so stark ist, dass wir in Hallen, wo früher 100 Arbeiter gearbeitet haben und jetzt nur 2 noch mehr produzieren wie die 100, dann muss doch das Pensionssystem umgestellt werden. Dann können nicht nur die Arbeiter die Pensionisten erhalten.
Ja, das geht aber nicht anders, weil, wie Sie sagen, realökonomisch ist es doch so, dass die Leistungen für die Älteren oder für die Jüngeren, also für die, die nicht arbeiten, können nur aus dem Kuchen kommen. Ja, also ich habe einen Kuchen. Ja, natürlich gehört sie zum Kuchen, aber sozusagen jedes Pensionssystem, ganz egal ob kapitalgedeckt oder sozialstaatlich, besteht in folgendem einfachen Trick. Den Aktiven, die den Kuchen produzieren, nehme ich was weg, damit sie nicht selber den Kuchen aufessen, und das kriegen dann diejenigen, die nicht arbeiten. Im sozialstaatlichen Pensionssystem zahlen die Aktiven einen Pensionsversicherungsbeitrag und das wird ihr Einkommen gekürzt. Und das wird gleich direkt überwiesen im Umlageverfahren an die Pensionisten. Im kapitalgedeckten System ist es völlig gleich. Das hat mich immer geärgert, dass man so tut, als würde das kapitalgedeckte System in diesem Punkt sich irgendwie unterscheiden. Der Unterschied ist nur folgender. Im kapitalgedeckten zahlt der Aktive nicht der Pensionsversicherungsanstalt, sondern er geht zur Bank und zahlt seinen Pensionsfonds. So, und der Alte, der über die Zeit ein Pensionskapital angebaut hat, der geht zur Bank und holt sich das Geld, bis er gestorben ist. Nicht? Und der lebt im Modell von seinem Kapital. Aber da ist kein Unterschied, nur das zweite System ist viel teurer. Weil die Gehälter der Angestellten in Pensionsfonds können uns nicht vergleichen mit den Gehältern der Pensionsversicherungsanstalt. Ja? Sie haben auch viel mehr Werbung und also Aber eigenes Thema. Aber das Grundproblem jedes Pensionssystems ist, die nicht arbeiten müssen, bezahlt werden aus dem, was die Arbeitenden erwirtschaften. Und insofern ist es ein Verteilungsproblem, das keine kapitalgedeckte Pensionslösung lösen kann.
Okay. So, eins ja. Und dann zwei, bitte.
Ich möchte vielleicht noch einen zusätzlichen Gedanken hier hineinbringen.
Wo?
Hier.
Ach so.
Hier. An sich, trotz aller Dramatik, die Sie durchaus reinbringen, würde mich dieses Fünf-Stufen-Modell, was Sie postulieren, noch einigermaßen positiv stimmen, dass es tatsächlich nur um das Lernen dann geht, der Politik. Ich gewinne aber zunehmend die Überzeugung, dass es gar nicht um Lernen geht, sondern um die Abhängigkeit der Politik von denen, die die großen Finanzströme lenken, und dass da offensichtlich das Dagegenhalten immer schwächer wird. Es hat eine Meldung gegeben, zum Beispiel aus dem EU-Parlament, dass die gesagt haben, es ist ein Wahnsinn, dass nur die Banken lobbyieren dagegen, dass da irgendwas jetzt kommt in Richtung Transaktionssteuer oder Bankenabgabe oder irgendwas, dass kaum profunde Lobbyisten auf der anderen Seite sind, die auch gute Argumente bringen und das gut vorbereiten. Dass also der Lobbyismus natürlich viel stärker ist bei denen, die entsprechend Geld hineinstecken. Und dass offensichtlich das Dagegenhalten gegen diese Wirtschaftsmächte immer schwierig, oder gegen diese Mächte, die davon profitieren, also gegen die großen Finanzplayer, die davon profitieren, dass die Finanzströme so laufen, wie sie laufen, immer schwieriger wird. Und hier sehe ich also wirklich das Problem, dass es nicht um Lernen geht von den Politikern allein, sondern es geht um eine Elite, die das sehr wohl ausnützt, die Situation, weil zum Beispiel, dass diese Krise beim Immobilienmarkt geschaffen worden ist, das ist für mich, wenn ich ein bisschen nachdenke, auch eine Denkmöglichkeit, die, sie haben sich gesagt, wie bringe ich noch mehr Kapital hinein, wie kann ich noch mehr das aufblasen, indem ich denen Leuten Kredite gebe, die sie eigentlich gar nicht kriegen sollten, und das Ganze dann entsprechend verpacke. Das war also eine ganz bewusste, zynische Aktion, wo sie gewusst haben, dass das früher oder später platzt, wo sie sich nur gesagt haben, ich kriege vorher meine Boni und dann sorge über Lobbyismus dafür, dass schon nicht viel passiert.
Ja, aber gerade Ihr letztes Beispiel zeigt, das ist schon eine Frage des Lernens. Sie sagen wir, die Regierungschefs würden jetzt nur zum Problembereich Immobilienblase draufkommen. Das war nur ein Trick von diesen Finanzalchemisten, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. No. Wenn Sie die Welt so sehen, dann werden Sie eher den Mut haben, weil die Macht haben Sie, die Macht. Sie sind ja Papiertiger.
Ja, aber Sie sagen ja selber, Merkel und alle sind wieder umgefallen.
Ja, die Machtlosigkeit ist in dem eigenen Kopf. An sich leben wir, solange wir in einer Demokratie leben, und sehe ich keine große Gefahr, Gott sei Dank, haben natürlich die Regierenden im Prinzip die Macht.
Aber nicht den Mut.
Sie haben nicht den Mut, weil sie die Einsicht nicht haben. Und deswegen sage ja ich, je mehr die Krise sich vertieft, desto, aber es dauert, offenkundiger wird es, dass dieses Spiel zu wenig nützt. Und es gibt dann einen Punkt, wo es umschlägt.
Okay.
In der Vergangenheit hat der Neoliberalismus deshalb so große Unterstützung gehabt, weil die Unternehmerverbände und teilweise auch die Unternehmer geglaubt haben, dieser Neoliberalismus, das ist unsere Ideologie, weil es ging gegen Gewerkschaften, gegen Sozialstaat, super. Es dämmert vielen Unternehmern bereits, schon seit einiger Zeit, wenn Sie mich fragen, dass dieser Neoliberalismus eigentlich eine Ideologie im Interesse des Finanzkapitals ist und gar nicht der Unternehmerschaft. Dass die Unternehmerschaft viel mehr verloren hat durch all die Krisen und Entwicklungen der letzten 20, 25 Jahren, als dass sie von den Gewerkschaften so viel sozusagen verloren hätten. Nur, das ist das Zauberlehrlingsproblem von Goethe. Der Neoliberalismus hat sozusagen seine Renaissance erlebt um 1970 herum, sehr grob gesagt, ja, in Amerika schon etwas früher. Warum? Weil damals zu Recht die Unternehmerschaft sich in der Defensive fühlte und die Losungen gegen Gewerkschaften, gegen Sozialstaat immer verführerischer wurden. Und sie haben geglaubt, dass diese neoliberalen Losungen, die gegen eben den Staat letztlich gerichtet sind, mehr privat, weniger Staat und so weiter, ihnen als Unternehmer nützen wird. Und über einen Prozess von 30 Jahren, das ist jetzt das Zauberlehrlingsproblem, die Geister, die wir riefen, werden wir nun nicht los, weil die Geister sind in den Chefredaktionen und auf den Universitäten und überall. Nicht? Das ist eben das Phänomen eines Paradigmas in der Wissenschaftssoziologie, also einer gefestigten Weltanschauung. Ja? Aber an ihren Früchten sollte sie erkennen, und die konkreten Früchte des Neoliberalismus sind für Unternehmer schlecht. Und das werden immer mehr Unternehmer kapieren. Dass sie nichts davon haben, wenn die Devisenmärkte so verrückt sind und der Rohölpreis so verrückt ist und die Aktienkurse so schwanken. Problem freilich, dass auch hier die Unternehmerschaft eben gespalten ist. Warum? Weil ein Konzern, Beispiel Siemens, kann natürlich finanzkapitalistisch agieren. Also der verkauft seine Teile seiner realökonomischen Aktivitätsfelder und tut selber finanzspekulieren. Der Installateur ums Eck kann das nicht. Der Zahl nach überwältigende Mehrheit der Unternehmer haben gar nichts von dem neoliberalistischen Finanzzauber da. Ja. Aber bis sie sich da davon lösen, wodurch ihre eigene Interessensvertretung noch immer eher auf der Linie ist. Das ist für mich ein total spannendes Geschichtel, weil ich wäre eingeladen, mitunter von Unternehmen für so ein Coaching, ja, und mit den Unternehmen lernen, verstehe ich mich prächtig und sie mit mir. Und wenn ich mit Unternehmervertretern rede, also den politischen Vertretern, Industrievereinigung etc., dann bin ich noch immer völlig punktiert, obwohl ich denen sage, leider, lest noch, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, das ist total unternehmerfreundlich. Das Einzige ist, dass ich sozusagen gegen die Ideologie ganz radikal bin, die ihr immer vertreten habt. Aber nur deshalb, weil ihr irrtümlich den Neoliberalismus für eure Ideologie gehalten habt. Das ist ein mühsamer Prozess, aber also da kann ich schon sagen, dass die Entwicklung der letzten 3 Jahre ziemlich ist jetzt ein bisschen Eigenlob, aber es bestätigt ein bisschen doch ziemlich stark das, was ich mir erwartet habe. Also das wird immer weniger, die gewinnen.
Herr Dr. Schulmeister, jetzt bekommen wir ein kleines Zeitproblem. Ja. Es leben noch alle im Raum. Wir machen die Wortmeldungen fertig. Ich möchte nur sagen, wir werden kurz überziehen, damit wir einfach die Wortmeldungen, aber ich bitte um etwas kürzere Antworten.
Ja, das wird immer
kommen wir einfach nicht durch. Bitte.
Ja, und zwar, mir würden nur ein bisschen eben Ihre Gedanken bzw. Ideen eben für die Zeit nach der Finanzkrise, für die Finanzmärkte interessieren. Und zwar, welche würden Sie zum Beispiel gewisse Produkte vielleicht verbieten, die es gegeben hat oder die es gibt an den Finanzmärkten, beziehungsweise denken Sie an eine besondere Form der Bankenkontrolle oder so Geschichten? Wenn ich die Finanzmärkte umbauen möchte, jetzt für die Zeit nach der Krise, wenn Sie sozusagen direkten Einfluss auf die Politiker hätten, was wären da die wichtigsten Sachen?
Paradoxe Antwort. Ich würde mich an den sogenannten Gleichgewichtslösungen der herrschenden Theorie orientieren. Was meine ich damit? Die Wirtschaftstheorie sagt uns, sage ich sehr vereinfacht, wo ein Wechselkurs liegen soll. Wir beobachten, dass der echte Devisenmarkt es überhaupt nicht schafft, den Wechselkurs dorthin zu kriegen, wo er eigentlich sein sollte. Nennt sich Kaufkraftparität. So würde ich sagen, Markt geschlossen. Wir schaffen eine Art Welt-EQ, einen Globo, nenne ich das per Spaß, wo also die 4, 5 wichtigsten Währungen bündelweise zusammengefasst werden, so ähnlich wie es der EQ war vor dem Euro. Ja? Und die Kurse zwischen diesen 4, 5 Währungen sind fixiert in der Währungsrelation des Bündels eben. Die anderen Länder können also je nachdem, wie sie wollen, ihre Währungen zu relativ festen Kursen halten oder meinetwegen ist dem Markt überlassen. Ich glaube, es würde sich ein System feste Kurse durchsetzen. Zweites Beispiel, Erdölpreis. Beim Erdölpreis sagt uns die ökonomische Theorie, er muss Gleichgewichtslösung aus 2 Gründen immer stärker steigen als das Preisniveau insgesamt. Erstens, weil es eine erschöpfbare Ressource ist. Zweitens, weil es der Hauptverursacher des Klimawandels ist, also soziale Kosten verursacht. So. Und wenn ich mir den Erdölpreis anschaue, was der Markt produziert, ja, einmal $35, dann $147, dann sind alle energiesparenden Investitionen nicht möglich. Ein Unternehmer, der was Gutes tun will, kann nicht kalkulieren, weil eine energiesparende Investition bei 120 Dollar ein Riesengeschäft ist, bei 40 Dollar ein Sunk-Investment, wie man so schön sagt, also völlige Pleite. Das heißt, ich muss hier für unternehmerisches Handeln mehr Sicherheit schaffen. Ja, warum soll man nicht das machen? Die OPEC wäre sicher dafür, dass die Europäische Union, das könnte man auch machen, langfristige Lieferverträge macht mit der OPEC und Russland, wo es heißt, okay, Erdöl steigt, ich sage jetzt, das ist da der Bargaining-Prozess, jedes Jahr um 5% mehr als das durchschnittliche, also was weiß ich, das Welthandelspreise insgesamt. Dann können Unternehmer kalkulieren, dann können Konsumenten kalkulieren, dann können die Automobilindustrie kalkulieren, die wissen, jawohl, in 10 Jahren ist es saumäßig schon wieder doppelt so teuer. Dann lohnt es sich natürlich viel mehr, alternative Investitionen zu machen. Bereich und ja, und generell würde ich sagen, die Derivate. Ich hoffe, dass die dann ja sowieso absterben, weil die werden noch so viel Unglück bringen. Also die bringen noch viel Probleme. Ja. Und dann wird der Hass auf diese Instrumente enorm zunehmen. Das hat ja jetzt schon angefangen mit Griechenland, mit diesen Spekulationen gegen Staaten. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Das wird noch auf die Spitze getrieben werden. Aber, und das spielt auch eine große Rolle, diejenigen, selbst innerhalb des Finanzsektors, werden immer weniger. Es gibt nur mehr, also ich vereinfache jetzt, aber es sind nur mehr 10 große Player. Goldman Sachs, Deutsche Bank, Wahnsinn. Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas. Es sind ein paar, diese Finanzalchemisten, während eine normale Volksbank ist ja auch die Verliererin. Es ist ja nicht so, dass der Finanzsektor generell von diesem Zauber profitiert, sondern innerhalb des Finanzsektors haben sich bestimmte Akteure auf diese Spiele spezialisiert. Und ich habe sehr lachen müssen, vor 2 Monaten früh vom Deutschen Sparkassenverband eine Anfrage, ich will dort für die Zeitung einen Artikel schreiben, ja, für die Finanztransaktionssteuer. Völlig verständlich. Die Sparkassen in Deutschland sagen, ja, bevor wir die Bankenabgabe zahlen, das ist ja völlig unfair. Ja, wir finanzieren meinetwegen den örtlichen Mittelstand, was weiß ich, warum sollen wir jetzt via Bankenabgabe was zahlen? Während Finanztransaktionssteuer wird uns nicht betreffen, wir spekulieren nicht.
Okay. König, kann ich bitte einen Überblick über die Wortmeldungen noch einmal haben, damit wir das jetzt, weil, also eine wäre noch bitte noch einmal mit Handzeichen, damit ich es habe. 1, 2, 3 und dann machen wir Schluss, bitte.
Herr Dr. Schulmeister, Sie haben eines nicht direkt stark beleuchtet. Österreich ist ja sicherlich nicht abgekapselt der Weltwirtschaft, das wissen wir, das ist klar. Aber wir hören tagtäglich, jede Woche 2, 3 Mal als Headline, eines der reichsten Staaten der Welt, Österreich. Ja. Wir hören jedes Monat mindestens 3 Mal, dass die Millionäre in Österreich schon wieder mehr geworden sind. Auf der anderen Seite frage ich mich als sozialdenkender Mensch, wohin kommt denn bitte das Geld, das hier erwirtschaftet wird? Sie haben es ja nur angedeutet. Aber ich möchte ein bisschen lauter so. Ja, das Problem ist, dass heute der Staat nicht bereit ist, denen, die wirklich Kapital haben, dass sie sich nur durch Spekulationen erwirtschaftet haben, nicht im Schweiße ihres Angesichtes, so wie wir da sitzen, sondern einfach, weil sie gut spekuliert haben und gute Banker haben, ja, die will der Herr Bröll nicht angreifen, weil er sagt, da kriege ich eh nichts, die zahlen eh schon Steuern. Tatsache ist, dass, und Sie wissen das besser als Wirtschaftswissenschaftler, 10% der Österreicher, wie viel besitzen?
70% ungefähr so.
70%. Ja, stellen wir uns das einmal vor. Wenn das hier heute wirklich ehrlich besteuert würde, dann schaut es ganz anders aus in unserer Steuerkasse. Und das nächste ist, schauen wir uns doch jetzt dieses Theater, das jahrelange Theater mit der Post an. Das ist ja nur ein Beispiel. Der Österreich hat nach dem 45er Jahr mit null aufgebaut, mit ERB-Kredite. Ich war damals ein junger Mensch. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war in einer Institution, wo wir jedes Monat die Raten gezahlt haben für die ERB-Kredite. Ja? Da wurde die Grundindustrie aufgebaut, die verstaatlichte, die
Föhnung. Darf ich Sie um etwas kürzer?
Ja, ich meine nur, man bitte. Hat in den letzten 10 Jahren die verstaatlichten Betriebe, Bahn, Post, Elektrizität, ja, Voestalpine ist schon wieder länger her,
so schlecht gemacht in der Öffentlichkeit, wie sie nicht schlecht waren, sondern dort sind nur die falschen Manager dort gesessen. Aber nachdem jetzt die Post privatisiert ist, sitzen nicht die besseren Manager dort, nur die wirtschaften in die Taschen von den Aktionären. Und früher hat das Geld der Staat gekriegt als Dividende. Und ich glaube, dort ist auch ein großes Land.
Okay, danke. Der Herr hinter Ihnen hat auch noch... Nehmen wir die drei zusammen auf ein Schlusswort, bitte.
Meine Frage wäre eigentlich in eine ganz andere Richtung. Mich hätte nur interessiert, ob der Markt immer wieder weiter wachsen kann. Ist das notwendig, damit ein Staat ordentlich leben kann? Oder geht es auch, wenn er nicht mehr weiter wächst?
Mhm. Und da, Sie waren auch noch?
Ich hätte nur eine kurze Frage, zwei eigentlich. Und zwar, glauben Sie wirklich, eine private Meinung, kriegen wir von Griechenland ein Geld zurück? Das Zweite, haben kriegen wir von Griechenland Hilfe? Geld. Kriegen wir dann ehrlich, keine politische Antwort, Geld zurück, ja oder nein? Und haben wir Griechenland gerettet oder unsere Banken?
Danke. Okay, also verstaatlicht die Industrie, Wachstum und Geld zurück, Garantie bei Griechenland.
Erster Punkt, Vermögen. Natürlich die ganze Frage, was ist der Staat und wie wird er finanziert? Im Neoliberalismus ist der Staat unser Feind. Ja, und möglichst wenig geben wir uns zum Feind. Das Gegenbild, vielleicht etwas zu idealistisch, der Staat ist auch unser Verein. Er ist unser Verein, der gemeinschaftliche Angelegenheiten regelt, Kindergarten, Bildungswesen, Gesundheitswesen etc. Ja. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Durch den Neoliberalismus ist aber dieses Feindbild übermäßig also aufgebauscht worden und daher sind die gemeinschaftlichen Angelegenheiten systematisch vernachlässigt worden. Und eines meiner Rezepte für die Krisenbekämpfung ist jetzt, diese gemeinschaftlichen Angelegenheiten, die wir vernachlässigt haben, stärker zu forcieren. Da bin ich schon bei Ihrem Gedanken mit Vermögensteuer. Das kann nur so gehen, indem man den Reichen sagt, ihr seid auch Mitglieder von unserem Verein. Und als Vereinsmitglieder mit eben größeren Möglichkeiten und Einkommen, bitte höhere Beiträge. Ins Bild gesetzt, es gibt ein Vereinsgebäude und durch irgendwelche Kursfeuerwerke brennt ein Drittel von dem Vereinsgebäude ab. Ja? Damit aber das, jetzt müssen diejenigen, die das Kursfeuerwerk sozusagen ausgelöst haben, doch wenigstens sich beteiligen an der Rettung ihrer eigenen Vermögen. Also es gibt eine Reihe von Gründen, warum man gut argumentieren kann ohne Verteilungskrieg, dass die Vermögenden ein bisschen mehr zahlen sollten. Warum ist es politisch so schwierig? Natürlich, weil die konservativen Parteien in Europa generell und natürlich auch in Österreich sich sehr stark entchristlicht haben, so wie sich die Sozialdemokratie sehr stark entsozialdemokratisiert hat. Sozusagen, die Werte als Anker, als Orientierungsrichtlinie sind teilweise verloren gegangen, aber das ist natürlich ein Ziel der neoliberalen Ideologisierung gewesen. Der Markt kann ewig wachsen, kann meiner Ansicht nach nichts, aber das Ewige ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was mich interessiert. Ich finde es sehr wichtig, über sowas nachzudenken, aber ich bin da sehr stark beeinflusst sozusagen von Herrn Keynes oder auch von Brecht. Also wenn so viele Probleme anstehen in der nahen Zukunft, ja, ich persönlich, aber das ist, denk lieber über das nach, wie kann ich jetzt sozusagen für die nächsten 10, 15 Jahre nützliche Vorschläge machen. Aber ich finde es total wichtig, dass man auch sozusagen ganz langfristig denkt und an eine neue Art der Ökonomie denkt. Nur, wie gesagt, ich werde das sicher nicht erleben. Eines ist klar, Kapitalismus als eine Form, wie man Ökonomie organisiert, ist ohne Wachstum undenkbar. Also Nullwachstum heißt auch Ende von Kapitalismus. Das ist ganz klar, weil der Kapitalismus ohne positive Profitrate nicht funktionieren kann. Und das hat schon bedeutet, das ist, glaube ich, aber man, okay, kann man schon eine andere Welt vorstellen. Nur, wie gesagt, wovon ich gar nichts halte, insofern bin ich kein Linker, das ist sozusagen das konstruktivistische Design idealer Gesellschaften. Also so wie der Architekt ein ideales Haus zeichnet, tut der linke Intellektuelle sagen, so soll die Gesellschaft aussehen. Das ist nicht meins. Ich sage, das sind Suchprozesse, kein Mensch weiß, wo die Gesellschaften sein werden. Für die nächsten Jahre mache ich ein paar Vorschläge, ja, und hoffe, dass sozusagen das selber, der Autopilot sozusagen der Gesellschaften das erkennen, wo sind die Hauptprobleme, besser funktionieren wird.
Griechenland.
Und Griechenland, natürlich haben wir die Banken mehr gerettet vielleicht als Griechenland. Nur in Wahrheit ist es nicht ein Entweder-Oder, denn zumindest war das meine These, da kann ich mich irren. Also mein Gefühl war, hätte man Griechenland pleite gehen lassen, dann wäre der Zusammenbruch von Lehman Brothers ein Frühlingslüfter gewesen. Das hätte einen Orkan ausgelöst auf den Finanzmärkten. Argentinien ist weit weg. Nein. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ein Mitglied, der Europäischen Währungsunion, da treten wahnsinnige Probleme dann auf, nämlich der Folgewirkungen. Es ist doch ganz klar, wenn man ein Mitglied der Eurozone, der Währungsunion, pleite gehen lässt, dann ist der Virus sofort in Portugal und Spanien. Ich meine, das kann man nicht aufhalten, ja. Und dann würde man vielleicht doch zu rasch in eine Situation kommen, in die man in meinem schlimmsten Szenario leider kommen wird, in meinem schlimmsten Szenario, nämlich, dass ein Teil der Staatsverschuldung abzuschreiben ist, weil die Staaten es eben nicht geschafft haben, eine sozusagen realwirtschaftliche Deckung ihrer Anleihen wieder zustande zu bringen. Aber die Chance wäre noch vorhanden, aber es ist schon 3 vor 12. Ja. Also es ist...
Okay, ich würde sagen, verlegen wir mal aus. Genau, ja. Der Dr. Schulmeister steht ja uns noch zur Verfügung. Ich möchte.
Aber nur bis 2.
2 Uhr morgens. Ja, ja, okay. Na, das ist ja ein Angebot, 2 Uhr morgens. Beim Gasthaus gegenüber. Ich darf Sie noch hinweisen, das Buch, von dem schon einige Male die Rede war, Stefan Schulmeister, New Deal für Europa, ist erschienen in der Edition Gesellschaftskritik im Picus Verlag. Jetzt und ist für 9,90 € im Buchhandel zu erwerben. Bevor ich mich bei Ihnen bedanke und Sie alle verabschiede, noch 2 Hinweise. Am kommenden Sonntag gibt es im Kepler-Salon eine Premiere. Da gibt es das erste Mal eine Sonntagsmatinee. Es wird in Zukunft auch immer wieder Sonntagsmatineen geben. Kommenden Sonntag die erste, eine gastrosophische Matinee mit dem Titel Die Butterbrot-Matinee. Da wird es auch die Möglichkeit geben, sozusagen hier zu frühstücken. Josef Eder von der Biohofbäckerei Mauracher wird kommen, Johann Furtmüller von der Biomolkerei Lembach und Margit Lamm mit ihren Kräutern. Und Thomas Moers, der Philosoph, wird die ganze Sache wissenschaftlich begleiten. Kommenden Sonntag um 10.30 Uhr hier im Kepler-Salon und am Montag haben Sie dann wieder den ganz regulären Kepler-Salon, so wie Sie es gewohnt sind. Das Thema, das Ines Häufler bestreiten wird, heißt, was hat das Traumhotel mit dem jüngsten Gericht zu tun? Und da geht es darum, wie Drehbuchplots fürs Fernsehen entstehen. Ein ganz interessantes Thema. Ein bisschen hängt das mit den Luftschlössern, von denen Sie heute geredet haben, ja zusammen. Vielleicht gibt es hinter der Wirtschaftskrise ja auch ein Drehbuch, das wir nicht kennen, ein Skript, das in Hollywood oder sonst irgendwo entwickelt worden ist. Herr Dr. Schulmeister, vielen Dank für diesen vielfachen Einblick in dieses doch sehr komplexe System der Ökonomie und der Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaftswissenschaft. Sie haben ja auch eine sehr starke politische Ader und sind nicht nur ein Wirtschaftswissenschaftler. Und ich glaube, diese Verknüpfung war heute sehr deutlich spürbar. Danke vielmals. Ihnen einen schönen Abend noch. Kommen Sie gut nach Hause.